New Minds AI. Eure wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.
Ja, moin Sebastian, schön, dass du da bist. Danke für deine Zeit und ich habe richtig Bock auf ein sehr unterhaltsames Gespräch, um auch ein bisschen mehr zu erfahren, wo KI denn auch so in meinem Haushalt vielleicht drin ist. Deswegen erstmal danke, dass du da bist.
Ja, wunderschönen guten Morgen, Jens. Ich freue mich total.
Dann lass uns direkt reinstarten. Für die, die dich erstmal nicht kennen, stell dich mal kurz vor und vielleicht in dem Zusammenhang auch die BSH, BSH, wie auch immer, Bosch Siemens Hausgeräte, ist ja erstmal ein Name, mit dem man vermeintlich irgendwie was anfangen kann, vielleicht aber auch nicht. Mhm. Deswegen vielleicht kannst du mal so ein bisschen aufklären, was du bist und was du machst.
Sehr gerne, sehr gerne. Also erstmal ein herzliches Willkommen auch an alle, die jetzt mit Kopfhörern oder vor einem Speaker irgendwo in der U-Bahn oder im Garten sitzen. Ich bin Sebastian Schwarze. Viele, viele Leute nennen mich einfach Bas. Ihr könnt das auch so machen, wenn wir uns irgendwann mal treffen.
Warum?
Warum? Ist einfach von Sebastian ein Shortcut. Und wir hatten, als ich bei Audi war, jetzt springen wir schon rein, einige Sebastians im Design. Und irgendwann hat sich das einfach eingebürgert. Witzigerweise habe ich jetzt einen Kollegen im Siemens-Design-Team, den Bas Magermans, liebe Grüße, aus Holland und der heißt auch wirklich Bas.
Also, verdammt.
Jetzt müssen sie es wieder rumdrehen, aber es hat sich jetzt so eingebürgert und da bleiben wir bei. Genau. Also Sebastian, Bas Schwarze, wie ihr wollt. Ich bin ein bisschen älter als 45 jetzt. Und ich leite momentan bei der BSH, ich komme gleich dazu, was das ist, den AI Accelerator für Marketing und Design. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, AI zu explorieren, zu experimentieren, den Austausch zu fördern innerhalb der Firma und darüber hinaus und dort dann aber auch die Sachen zu etablieren und auch die Leute an AI-Lösungen zu trainieren, damit wir dann entsprechend skalieren. Macht super viel Spaß und passt sehr gut zu mir. Mich fragen die Leute auch immer, ja, wie geht's dir gerade mit deinem Job? Und sie sagt, es könnte momentan nichts Besseres für mich geben. Ich bin relativ neugieriger und kreativer Mind. Habe seit ich 14 bin mit 3D-Software, Digitalisierung im Diplom, Bildverarbeitung bei VW in der Forschung zu tun gehabt. Habe Konzeptfahrzeuge ausgelegt für Volkswagen. Dann am Ende im Design bei Audi an der Schnittstelle zwischen Technik und Design gearbeitet, war auch ein Jahr in Berlin in der Audi-Denkwerkstatt, habe die mitgegründet, eine ausgezeichnete Initiative, auch liebe Grüße an Matthias Brendel an der Stelle und habe da eine ziemlich spannende Karriere bisher hingelegt. Ich sehe es nicht als Karriere, es ist einfach mein Pfad, den ich gehe, der immer zu tun haben muss mit nach vorne denken, Kreativität und Technologie, aber immer mit dem Menschen im Mittelpunkt. Und ich bin so dann jetzt zur BSH gekommen, also zur Bosch Siemens Hausgeräte, habe dort jetzt viele Jahre das Design für die Regionalmarken geleitet, also für Constructa, Balei, Profilo und Pizzos. Jetzt steigen wir schon so ein bisschen in die Marken ein, der BSH. Ich mache das gleich noch komplett. Und wir haben uns mit der aufkommenden Boom von AI sehr, sehr schnell auch im Design damit beschäftigt. Und dann kam es, wie es kommen musste, dass wir das anscheinend sehr gut gemacht haben. Und ich jetzt sozusagen die nächste Etappe nehme und mehr Marketing, aber auch im Design versuche, diese AI-Implementierung voranzutreiben. Genau, die BSH kennt fast keiner so richtig. Ihr könnt es mal googeln, also bshg.com. Da kriegt ihr die ganzen Zahlen, Daten, Fakten. Wir sind sozusagen der größte Hausgerätehersteller in Europa, weltweit. Ich glaube, Platz 3, 4. Ich bin mir nicht ganz sicher, möchte auch nichts Falsches sagen. Und wir, also unser Kerngeschäft ist weiße Ware. Das heißt, alles, was auf einer Europalette bei euch in der Küche angeliefert wird, aber auch das, was in kleinen Kartons kommt, also Groß- und Kleingeräte, sind unser Hauptgeschäft. Wir machen das für die Marken Bosch Siemens mainly. Dann gibt es noch Neff, die Regionalmarken, die ich gerade schon genannt habe, und dann auch Premium-Marken wie Gaggenau und Thermador. Thermador jetzt vor allen Dingen in den USA. Genau, und wir bauen sozusagen diese Geräte, also vom Kühlschrank über das Kochfeld, über die Dunstabzugshaube oder Kochfeld-Dunstabzugshaube kombiniert. Alles, was ihr euch vorstellen könnt. Und dann, wie gesagt, auch bei den Kleingeräten sehr innovatives Feld, was gerade auch unglaublich populär ist, Airfryer zum Beispiel, aber auch ganz normale Mixer, Küchenmaschinen, der Cookit, natürlich auch ein sehr, sehr cooles Produkt. Das ist so das ganze Konglomerat plus natürlich noch ein paar digitale Anwendungen, Home Connect, Better Food, also wo es dann eher in Richtung Rezept der Essenszubereitung, Ernährung und solche Geschichten geht, aber auch sozusagen die Sichtbarkeit des digitalen Layers in unseren Produkten. Wann ist die Waschmaschine fertig? Kriege ich eine Notification? Muss ich ein Waschmittel nachkaufen? All sowas spielt da sozusagen auch eine Rolle. Also ein sehr cooles Konstrukt. Wir sind damit Teil der Robert-Bosch-Gruppe und Lizenznehmer von Siemens. Das heißt eigentlich auch bei zwei hochinnovativen technologischen deutschen Unternehmen mit verankert. Und damit sind wir German Engineering mit allem, was da dazugehört. Und ja, es macht total Spaß. Ist ganz anders als meine alten Companies, also so Audi, Volkswagen, wo ich bisher auch sehr, sehr gute Zeiten hatte, weil der Produktfokus, die Preisklassen, der Markt, alles komplett anders ist. Und das finde ich auch sehr spannend, weil man Kunden von sehr vielen Seiten verstehen muss.
Ja. Stimmt, gerade mit der Menge an Marken, die ihr habt und auch Zielgruppen. Und müsst ihr also mehr als nur ein paar Automarken dann vielleicht oder Zielgruppen für bestimmte Automodelle. Mega spannend. Und wie bist du dann mit deinem Design-Background so Richtung KI abgedriftet?
Das ging relativ schnell. Also es ging ja los, ChatGPT, jetzt, ich müsste nachschauen, 2023, 2024.
21. Also, November, glaube ich sogar.
Ja, also für mich ist immer so, es gibt ja diese, also unsere IT zum Beispiel, die machen KI seit, ich glaube 2016, hat mir Hendrik Siefert mal erzählt, vielleicht sogar noch davor und haben dort auch, sage ich mal, aus einer reinen AI-Perspektive, wie es in der Wissenschaft und in der normalen Entwicklung passiert, schon Dinge getan. Also die BSH ist da unglaublich früh auch drin gewesen und immer noch gut dabei. Und dann kam ja aber diese Zugänglichkeit zu AI für jedermann und damit natürlich auch die Attention. Und wir sind dort relativ schnell rein. Wir fanden Midjourney am Anfang sehr interessant. Gibt's aber rechtliche Hürden für eine Company und sind dann relativ schnell auch auf Lösungen wie Adobe Firefly und so umgeschwenkt, haben dort sehr viel exploriert und auch viel gelernt, was unglaublich spannend war. Haben mittlerweile einen sehr guten Kontakt auch, also liebe Grüße an Chris de Vries und Antje Helch und die ganze Truppe. Eine total coole Zusammenarbeit. Und es hat aber eigentlich für uns mit der Bildgenerierung angefangen, weil das natürlich im Design für UI, für Konzepte und viele andere Dinge eine nicht unentscheidende Rolle spielt. Können wir nachher gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen, wo da auch Chancen und Risiken liegen. Und dann merkst du aber, okay, da kommen jetzt auch Dinge, Konzepte zu erstellen als Sparring-Partner in der Ideation. Und wir haben dort angefangen, mal den Designprozess aufzudröseln und mal zu schauen, in welchen Phasen ist das jetzt schon spannend. Noch aus dem Design heraus, aber das Vorgehen war gut. Und dann gab es, wie gesagt, auch ein paar Anpassungen in der Firmenstruktur und dann war die Option auch irgendwie da, AI in dem Rahmen nochmal stabiler aufzustellen. Und da bin ich als One-Man-Show rein, jetzt für ein gutes Jahr und jetzt seit einem Jahr auch mit einem wunderbaren Team dran, was auch ein Commitment ist, wo ich glaube, wir haben einiges richtig gemacht.
Definitiv. Ich glaube, KI ist in vielen Bereichen, also gerade wenn es dann irgendwie im Kreativbereich ist, immer noch so ein bisschen eine Wette. Man hat ja gesagt, Midjourney, wenn man sich jetzt anschaut, wie Midjourney entwickelt hat, ist halt so, okay, nett, abgesehen von den Lizenzen. Deswegen muss man immer gucken, wo investiert man jetzt Zeit und Ressourcen und Menschen rein.
Absolut.
Mega gut. Und jetzt seid ihr ja schon eine Weile dran bei dem Bereich. Hast du so Beispiele bei euch? Jetzt haben wir jetzt ein paar Jährchen schon KI oder generative KI, um genau zu sein, wo du sagst, am Anfang undenkbar, war vielleicht Spielerei, Blödsinn und mittlerweile war voll im Einsatz. Sind dafür Beispiele?
Wir haben mit Midjourney, aber jetzt auch mit den neuen Tools, also jetzt auch mit den ganzen Google-Bildgeneratoren oder auch bei Adobe Firefly 2, 3, 4, 5 ist ja jetzt kurz vor Release, auch ein, glaube ich, wieder ein richtiger Sprung nach vorne, mal Versuche gemacht, dass wir gesagt haben, wenn wir auf die alten Generationen noch Zugriff haben oder als wir eingestiegen sind, wir nehmen mal einfach nur eine Beschreibung eines Dish, ja, also irgendein Gericht auf einem Teller, schreiben wir einfach ein bisschen. Und wir haben das in diese ganzen Generationen reingegeben. Und was man dort sieht, ist, dass es am Anfang Crap ist. Gerade bei Midjourney war das wirklich abgefahren, weil dann irgendwann dieser Punkt kam und der kippte sofort, wo du sagst, wow, jetzt kann ich drüber nachdenken, ob das gut genug ist. Ja? Mhm. Also vielleicht noch nicht best in class, aber gut genug. Und ich finde, das war bei den Bildgeneratoren jetzt nochmal mit Nano Banana einen richtigen Leap gehabt. Ich klammer auch ein bisschen mal Seedance und solche Modelle gerade ein bisschen aus, weil wir, wie gesagt, auch immer schauen müssen, was können wir auch bei uns einsetzen. Da können wir vielleicht nachher nochmal ganz kurz drüber reden, Jens. Mhm. Aber diese Sprünge sind da. Und bei der, also wenn ich jetzt mal GenAI, Diffusionsmodelle, Bilderstellung, Video mal ausklammer und ich gucke mir jetzt nur die LLMs an, dann fand ich es von vornherein als Partner gut, bei Dingen, wo ich mich nicht unbedingt auf die Korrektheit verlassen muss, sondern wo ich auch mit einer hohen Temperature oder einer hohen Kreativität gut zurechtkomme. Zum Beispiel, hey, ich habe diese und jene Situation, was wären Lösungsvorschläge? Und ich entscheide dann aber selbst, was mich da inspiriert und wie ich da weitermache. Da haben wir teilweise in Konzepterstellungen, fanden wir das ganz gut, Gesprächsleitfäden, User-Tests vorbereiten, Fragen ausformulieren, auch nach gewissen Tonalities, solche Geschichten sind eigentlich Low-Brainer, aber die auch erstmal auszutesten auf eine gewisse Robustheit und sie dann in die Firma zu bringen, hat dann doch auch recht schnell funktioniert. Also da haben wir Quick Wins, wenn es Datenanalysen sind, Consumer Data, Consumer Insights zu generieren, auf deren Basis wir dann weitermachen. Das ist dann ein bisschen ein anderes Geschäft, weil dann große Datenmengen eine Rolle spielen und auch Robustheit und andere Dinge extrem wichtig sind, Verlässlichkeit. Ich sag mal, je näher man an eine Entscheidung in der Produktentstehung kommt, die dann Geld und Invest auslöst und so Points of No Returns, desto robuster müssen die Lösungen sein. Mhm. Je weiter man davon weg ist, und das sind ja sehr viele Schritte im Design, im Marketing, desto verstärkter kann man es, glaube ich, auch schon einsetzen und sollte man auch.
Definitiv. Ich glaube, wenn man so mal, ich mache das Gedankenexperiment gerne mal, wenn ich irgendwie 5 Jahre mal zurückdenke, wie ich da gearbeitet habe, was ja echt nicht lange her ist.
Ja.
Und denkst dir heute so, boah, Artikel selber schreiben, weiß ich nicht. Oder Text. Ja. Das ist schon crazy. Ich bin auch gespannt, was das mit unseren Köpfen so macht in den nächsten Jahren.
Ja. Ja, ich bin da manchmal auch so ein bisschen romantisch noch. Und dann denke ich mir so, ja, mit den Texten, ich schreibe die dann schon gern noch selber, weil ich einfach auch so ein paar Sachen nicht gut kann. Also zum Beispiel, und das klingt jetzt vielleicht doof, ich bin eigentlich so ein, ich sage immer, ich bin so ein Tastaturlegastheniker. Ich habe ganz viele Typos drin. Das ist jetzt bei einer Vorstandsunterlage meistens nicht so gut. Aber bei E-Mails, wenn es schnell gehen muss, finde ich das irgendwie auch ganz charmant, weil die Leute dann wissen, das hat Sebastian jetzt geschrieben.
Ja.
Es ist keine KI und ich finde auch die Kommunikation untereinander, die sollte so authentisch wie nur irgendwie möglich bleiben. Ja, wenn wir jetzt aber sagen, ein Werbetext, den ich in 15 Sprachen übersetze, wenn ich da ein gutes System aufstelle, dann ist es auch okay. Also, aber es ist immer eine Frage, für welchen Zweck. Ja, es gibt ja auch, ich glaube, ich muss überlegen, man Brand 1 Chefredakteur hat, glaube ich, auch auf einer Talk mal gesagt, ja, diese einfachen journalistischen Texte, das ist etwas, das wird es dann einfach geben. Ich habe jetzt auch übrigens ein anderer Podcast, Schreiben und Schreddern, Marc-Uwe Kling, genial, der letzte. Die haben dort auch erzählt, dass der Anteil der geschriebenen Texte im Netz von KI oder Human Written jetzt, ich glaube, 50-50 oder schon in der Überzahl KI ist. Und wir müssen dann auch schauen, was ist so AI-Slop? Also wie so Papierrecycling, wo kommen die neuen langen Fasern her, damit alles zusammenhält und immer noch eine Qualität hat? Das muss man ein bisschen abwägen. Ja,
ja, ich glaube, das ist dann jetzt irgendwie diese neue Möglichkeit, die jetzt quasi von heute auf morgen gefühlt alle haben, jetzt dieses neue Level an Qualität zu erreichen. Und alles darunter, also schlechtes Bild oder sonst was, braucht man keinen Grund mehr dafür, kostet einen Cent oder was, und auch bei Texten. und dann zu schauen, wie hebt man sich dann wirklich davon ab. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Challenge. Wenn du sagst, ihr habt Prozesse oder beziehungsweise ihr habt Themen, die müssen natürlich sehr verlässlich sein, gerade wenn es in Richtung Investment geht etc., klar. Was sind denn so Cases, wo du sagst, da ist das schon fest bei uns im Workflow drin, KI wirklich zu nutzen, mal abgesehen von Social-Media-Beiträge zu schreiben oder ja. So Hanging Fruit. Hast du so gerade in der Kombination vielleicht mit Design und Marketing so ein paar Beispiele, wo du sagst, das klappt echt gut und hilft uns auch vielleicht schneller, effizienter, vielleicht auch kreativer zu werden?
Ich fange mal beim Produkt an, weil das ist irgendwie so das, was die Leute von uns kennen. Ich sag mal jetzt zum Beispiel in einer unserer Apps, Betterfood, geht es darum, dass du Rezepte auch anpasst an das, was du zu Hause hast, ja? Oder an deine persönlichen Bedürfnisse. Und ich habe vor 2 Jahren das große Glück gehabt, dass ich einen Food-Photographer kennenlernen durfte, der bei der BSH jetzt auch fester Bestandteil ist, Marian Mock. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal bei ihm im Fotostudio war und gesagt habe, hey, wir kennen uns nicht und ich bin aber einer von den Guten. Ich mache AI und ich würde einfach gerne verstehen, wie das funktioniert. Und Marian ist großartig, weil er bringt die Expertise aus der Fotografie und pusht AI in Bildgenerierung für Rezepte auf ein Level, wo ich nie hinkommen werde, was auch zeigt, wie wichtig die Balance ist. Aber die Bilder, die er macht, die ihr auch in den Apps findet, in Betterfood oder auch in der Home Connect App, die sind gekennzeichnet auch KI generiert, und die sehen super aus. Die zeigen genau das, was sie zeigen sollen. Sie sind sehr attraktiv. Wir haben das auch getestet. Und ich finde an solchen Stellen zum Beispiel auch sehr wichtig, dass man dort transparent bleibt. Dass man nicht sagt, wir machen hier KI und wir erzählen es niemandem. Ganz im Gegenteil. Wir beschäftigen uns ja gerade auch hochgradig damit, wie wir labeln. Aber wo du dann einfach sagst, okay, vorher hatten wir dort kein Bild und jetzt ist das Angebot einfach ein Stück besser geworden. Wir können schneller reagieren. Wir sind flexibler. Ein zweites tolles Beispiel ist auch der neue Ofen, den wir jetzt gerade, glaube ich, gelauncht haben mit der Kamera, wo also auch diese AI-Entwicklung, die wir intern machen mit unseren Data Scientists und unseren Codern und der ganzen GDS-Truppe, die einen ganz krassen Job da macht, wo wir über Image Recognition halt schauen, wie ist jetzt gerade zum Beispiel der Bräunungsgrad von dem, was du da zubereitest, von der Pizza, von deinem Steak, von was auch immer. Und du kannst vorher am Ofen, wie so eine kleine Zeitreise, das einstellen, was für dich zum Beispiel bei Fries oder bei irgendwas anderem das Richtige ist. Und der Ofen hört halt auf, wenn das erreicht ist. Und dadurch erhöhen wir natürlich auch irgendwo die Gelinggarantie. Also Dinge werden viel einfacher. Du sparst Zeit. Nicht im Sinne, dass der Ofen jetzt schneller ist, aber dieser Schritt, immer zu gucken, passt das jetzt, ne? Der fällt einfach weg. Du weißt, ich stelle das so ein und das passiert dann auch so. Und das ist jetzt nicht nur ein knuspriger Pommes, sondern das kann ja auch bedeuten, gerade wenn man jetzt mal von Convenient Food wirklich in Richtung Ernährung geht, bewusst, ne, Dinge auch so zuzubereiten, dass Nährstoffe nicht verloren gehen. Und das sind Dinge, wo ich finde, also wir haben da, glaube ich, ein Riesenproblem im Bildungssystem, dass wir zum Beispiel bei Ernährung relativ wenig in der Schule mitgegeben bekommen. Jetzt entsteht halt auch dieser Food-Lifestyle, das begrüße ich schon sehr. Aber das ist ja das, was... Also ich glaube, manche Leute wissen mehr Bescheid, was sie in ihr Auto reintanken, als was sie jeden Tag essen.
Definitiv.
Und an der Stelle auch.
Ich kenne, in der Schule, was ich gelernt habe, war diese Ernährungspyramide. Das weiß ich doch so. Das hört sich aufgeführt.
Weil das ist, und ich finde da, und das ist schon auch sehr spannend bei Hausgeräten oder bei dem, was wir tun. Jeder hat das. Jeder arbeitet damit mehrfach in der Woche oder ist am Ende mit dem Produkt, mit Nahrung konfrontiert. Und wie kann man dort, sage ich mal, den Umgang auch erleichtern, ohne bevormundend zu sein, sondern immer supportive. Und das sind vielleicht so 2 Beispiele, die sehr cool sind. Rezepte, Waschprogramme, ja, also auch total abgefahren, so predictive maintenance, ne, also was wir in unseren Waschmaschinen monitoren, an Geräuschen, an an technischen Messwerten, Widerständen, die dann aber auch, wenn der Konsens des Konsumenten da ist, übermittelt werden, wo man dann weiß, da stimmt was nicht. Das merkt der Kunde noch gar nicht. Ne? Aber man kann dann schon sagen, da ist zu viel Widerstand. Der Motor läuft nicht rund. Da gibt's irgendein Geräusch. Dann natürlich irgendwann auch predictive-mäßig darauf zu reagieren, Service anzubieten und zu sagen, hey, das sind alles so teilweise noch Zukunftsszenarien, aber ich weiß nicht, kann ja jeder in der Hörerschaft ja auch mal in die Comments reinposten, wem schon mal der Kühlschrank kaputt gegangen ist oder der Geschirrspüler. Das sind Panikmomente. Ja? Mhm. Also ich habe 3 Kinder, wunderbare Familie, mittlerweile auch über die Freundinnen und Freunde ist immer das Haus voll. Wenn bei uns der Geschirrspüler nicht läuft, Jesus, was sollen wir tun? Ja? Und wenn du da Hilfe bekommst, das ist halt großartig. Und in all solche Richtungen entwickelt sich das. Ich glaube, wenn man es jetzt mal runterbricht, würde ich es immer sehen als etwas, das dem Kunden direkt hilft, das Leben erleichtert, Dinge klarer macht und dir hilft, ein Stückchen besser zu werden, ohne dass es anstrengend ist. Und das andere ist aber auch, sage ich mal, prozessuale Exzellenz und Effizienz in den Produkten und auch der Punkt dazwischen. Und das ist dann Marketing. Wie kriegen wir Botschaften rüber? Wie adressieren wir das Richtige? Wie bauen wir und innovieren wir auch an den richtigen Feldern, die gerade relevant sind? Also das ist auch interessant, weil aus den Consumer Insights dann sich auch all diese Pfade ergeben. Ja, es ist nicht nur jetzt den nächsten Clickbait im Social Media, sondern okay, das ist das, was gerade aktuell ist. Das ist das, was wir in den Reviews sehen. Die Leute sind mit dies oder jenem nicht zufrieden. Und das dann in alle Kanäle zurückzuführen, nicht nur ins Marketing. Da können wir sehr schnell reagieren. Aber in der Entwicklung, in der Vorentwicklung, auch in Kombination mit Foresight und was wir alles tun, dann da auch der Firma wirklich die Richtung zu geben. Das ist mit AI natürlich auch mega spannend, ja.
Ich glaube, was so ein riesengroßer, ganz allgemein ausgedrückter Vorteil von AI ist, diese Nutzbarkeit von Daten einfach übergreifend. Ja. Ich meine, im Marketing so denkst du direkt an Content Recycling, aber ich meine, bei euch ja auch, ihr habt Daten aus der Prediction von irgendwelchen Waschmaschinen, ihr habt Reviews, wahrscheinlich auch nicht zu wenige, die sich wahrscheinlich nie jemand durchlesen könnte, weil es einfach viel zu viele sind über alle Produkte. Und da jetzt dann Richtung Marketing, Richtung Produkt, Richtung Personalisierung weiterzudenken, ist halt super geiles Asset. Und ich glaube, Ich für mich ist immer so dieser Satz, Context is everywhere. Also alles kannst du irgendwie verarbeiten. Und ich glaube, da kann man, meine, so eine Datengrundlage wie ihr, kann man Spaß haben.
Ja, und die ist ein riesen Datenschatz, muss man so sagen. Mhm. Zugänglichkeit, Datenqualität sind dann natürlich auch immer Fragen, die dann irgendwann sofort hochkommen. Und trotzdem brauchst du eine Idee, wonach du suchst. Also wenn wir jetzt unsere Reviews durchgehen und du sagst, ja, okay, jetzt ist da dir irgendwas aufgefallen? Das ist nicht die Frage, die du an die KI stellst, sondern du musst schon eine Systematik haben und vielleicht ein bisschen eine Idee, sonst führt das auch in den Wald oder wird viel zu allgemein. Und dann ist es auch kein Zugewinn an Wissen. Ja. Aber das sind Felder, in die gehen wir
einfach
rein.
Einfach dann den Prompt reinpacken, nicht die offensichtlichen Sachen. Ja, think genau. Out of the box.
I'm looking for the unicorn, please give me the recipe. Ja, so funktioniert aber, das, ne?
Weil wahrscheinlich irgendwann wird es auch funktionieren, weil die Modelle so gut sind.
Aber die Wette läuft, ne?
Ganz guter Punkt. Wie schafft ihr es denn auch im Prozess? Jetzt habt ihr viele Marken, viel Marketing drumherum, ihr wollt mehr machen, innovativ sein und es bietet ja AI ja auch ein einfache Abkürzung, auch Sachen mal schneller zu machen und mal eben so zu machen. Ja. Wie schafft ihr es denn in eurem Prozess oder wie versucht ihr es? Ich meine, wir stellen ja alle vor der Herausforderung, dass der Content nicht einfach nur automatisch beliebiger Content wird, der überall irgendwie so okay ist.
Ja, also das ist eine Frage, die war genauso relevant vor AI. Jetzt wird sie halt, hat sie ein anderes Gewicht, weil so wie du sagst, Jens, die Demokratisierung durch AI auf einmal Leuten oder einer größeren Masse an Leuten ja die Möglichkeit zur Verfügung stellt, Dinge zu generieren. Das ist auf der einen Seite sehr cool, auf der anderen Seite birgt es Gefahren, wenn wir über Brand Consistency, Brand Fit und solche Sachen reden. Und was ja dann aber am Ende, und das finde ich auch sehr spannend, wieder etwas damit zu tun hat, je konsistenter wir sind, desto stabiler werden wir zum Beispiel auch in Geo wahrgenommen. Mhm. Also auch an solche Mechanismen zu denken, die sich ja gerade erst etablieren, haben wir auch mit unseren Center of Excellences, die wir im Marketing haben, zum Beispiel für für Web oder für Social Media und ATL und solche Geschichten, versuchen wir das zumindest auch zu kartografieren und dort irgendwie am Ball zu bleiben, was nicht einfach ist, weil alles so schnell in Bewegung ist. Aber das sind, also unsere Center of Excellence Leads machen da einen super Job. Wir haben dann manchmal eher das Problem, dass wir uns nicht schnell genug synchronisieren können. Aber auch da arbeiten wir dran. Also es menschelt überall. Aber es wäre auch schade, wenn es nicht so wäre. Die Herausforderung, die du ansprichst, wie ich trotzdem konsistent, authentisch und auch brandfit bleibe, das geht meiner Meinung nach, ist das unglaublich wichtig in der Phase nach dem Experimentieren. Also was wir zum Beispiel machen, ist, dass wir, wenn wir eine Idee haben oder eigentlich arbeiten wir momentan immer nur auf Zulauf, das ist eher ein Pull, also die Leute pullen uns in die Fragen und Themen rein, da haben wir uns einen guten Ruf erarbeitet und sagen, ja, ich möchte gerne dies und jenes machen, was geht da? Zum Beispiel jetzt bleiben wir nochmal kurz bei den Rezeptbildern. Mhm. Für den Cookit zum Beispiel, das ist der coolere Vorwerk Thermomix, wenn ich das so sagen darf, aber das musst du dann rauspiepen, wenn es nicht erlaubt ist. Ein sehr cooles Gerät. Und dort zum Beispiel die Rezeptbilder, die folgen auch einer entsprechenden Guidance. Und wir haben auch mit der Hilfe von Adobe sehr früh mit Custom Models experimentieren können, also kriegen da auch Beta-Zugänge, was total genial ist. Und konnten dann an der Stelle auch ein Model aufsetzen innerhalb eines Tools, das wir eh schon onboarded hatten, was unglaublich wichtig ist, weil wir dann, nicht neue Cloud-Onboardings und Geschichten machen müssen für neue Tools, aber das tun wir auch. Aber da ging es einfach sehr schnell und wir haben einen kleinen Prozess entwickelt, wo das Custom-Model den Leuten, die Rezeptbilder sonst erstellen, diese Frage um den Style komplett aus der Hand nimmt. Mhm. Also wir haben das Modell trainiert, wir haben es ausprobiert und konnten aber sagen, der Style ist jetzt, zu 80% das, was wir eigentlich aus den Shootings auch haben wollen. Und das heißt, die Leute können sich jetzt komplett auf die Rezepte konzentrieren und sagen, so sieht das Dish aus. Vielleicht noch ein bisschen den Clutter drumherum beschreiben, aber Style kommt aus dem Modell. Und damit hast du eine Gelinggarantie. Und wenn wir jetzt über eine Vision sprechen, wo wir eigentlich hinwollen, und das haben wir in Komponenten schon vorbereitet und auch aufgebaut und vertesten das natürlich, ist sozusagen diese Brand Tonality reinzubringen. Das machen wir bei Text. Also wenn wir auf einer Siemens Website oder auf einem Siemens Social Media Post haben wir ein anderes Wording als bei Bosch. Diese Tonality haben wir schon seit anderthalb Jahren, man würde jetzt außerhalb sagen, so Custom GPT ähnlich, haben wir die schon drin. Wir arbeiten jetzt gerade an der Visual Brand Tonality, das heißt, wie wir die Guidelines übersetzen, so dass unsere Bildgeneratoren dann schon mal in diese Richtung gehen. Und damit kannst du eine Menge davon abfangen. Mhm. Auch und das finde ich eine schöne Messgröße, zu schauen, dass die Anzahl der Bilder, die ich gebraucht habe, um zu einem Ergebnis zu kommen, dass dieses Verhältnis möglichst effektiv wird. Und mit solchen kleinen Mechanismen, die du einmal engineerst, vorbereitest und implementierst, kannst du das sehr, sehr gut anfangen zu optimieren.
Das ist eine coole KPI, habe ich so auch noch nicht gehört. Hast du da schon, oder hast du für dich dein Gefühl schon drin, wo du sagst, boah, ich will eigentlich nach 5 Bildern zu einem finalen Output kommen?
Ja, 5 Bilder ist schon ganz okay. Es ist auch eine Frage und das muss man dann unterscheiden. Also die technische Seite würde momentan wahrscheinlich schon 5 Bilder erlauben. Wir kriegen das in vielen Fällen auch hin. Es gibt Dinge wie Accuracy, gerade wenn wir Produkte darstellen, wo man momentan noch immer auf CGI setzen, weil das für uns auch für Gewährleistungsgeschichten, ich bin kein Legal-Typ, aber wenn wir für E-Retail Bilder machen oder für Retail, dann hast du halt auch immer die Möglichkeit, das Detail sieht auf dem Karton ganz anders aus. Deshalb glaube ich, das passt nicht und Leute können das zurückgeben, das wollen wir vermeiden. Auch weil es eine negative emotionale Erfahrung ist für den Kunden. Das stimmt. Sollte grundsätzlich immer das Ziel sein, das zu vermeiden. Da kriegen wir das schon wie gesagt, ganz gut hin. Aber die Frage ist immer, wenn ich jetzt vor unserem System sitze, das wir auch selber teilweise entwickeln, Oder ob jetzt jemand, der gerade damit anfängt, sich da hinsetzt, da ist auch die Ratio anders. Also klar. Jemand, der Bear anfängt mit Prompting, selbst das versuchen wir den Leuten zu großen Teilen abzunehmen, der wird da erstmal auch eine gewisse Lernkurve hinlegen. Und das ist vielleicht auch etwas, was sehr wichtig ist. AI wird, finde ich, auch immer sehr stark gepusht als ich kann jetzt in 3 Minuten das machen, wo ich vorher 5 Wochen für gebraucht habe. Das ist in vielen Fällen nicht falsch, aber in den Zusammenhängen wird selten über die Ergebnisqualität geredet und was es gebraucht hat, um dahin zu kommen, damit man es in 3 Minuten machen kann. Mhm. Wir haben, ich kann dir das gerne nochmal schicken, wir haben zum Beispiel einen LinkedIn-Post im letzten oder vorletztes Jahr gehabt. Das war der zweiterfolgreichste Post, den wir hatten, rund um die IFA. Da ging es zum Beispiel um die Geschichte der Kaffeezubereitung innerhalb der BSH. Und die Liz bei uns aus der Kommunikation hat mir 6 alte Prospektbilder geschickt. Von 1930, glaube ich, bis in die Jetztzeit. Und die waren alle in einer miesen Qualität. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir bereiten die erstmal auf, gleiches Format. Wir schauen, dass die Produkte ungefähr gut drin sind. Wir haben teilweise, weil ein Kollege eine Kaffeemaschine noch zu Hause hatte, die dann da fotografiert, weil wir gar keine Bilder mehr hatten, ja, davon. Und haben diese 6 Start-Assets gebaut. Und haben dann davon abspringend eine Videoproduktion gemacht mit Firefly und auch damals noch mit Luma. Mhm. Übrigens auch ein sehr cooles Tool.
Die haben auch ein neues Bildmodell wieder raus.
Ja, die sind also auch, können wir nachher nochmal überlegen, weil die haben auch dieses Luma 3D, wo du so Gaussian Splats erstellen kannst mit deinem Handy. Und ich glaube, das ist sowieso jetzt das Thema, was dieses Jahr kommt. Adobe hat ja auf der Sneak letztes Jahr in L.A. da auch einen Gaussian Splat Editor gezeigt, also so Photoshop für Gaussian Splats.
Da ist ganz kurz, für alle, die Gaussian
Splats... Ach so, ja. Genau.
2 Sätze erklären oder 3.
Also ich würde das so erklären, du nimmst Bilder auf, also es gibt spezielle Kameras, aber es gibt auch Apps, du nimmst eine Serie von Bildern auf, von einer Szene oder von einem Objekt und dabei werden aber nicht nur die Bilder, sondern auch die ganzen Positionsdaten des Handys inklusive Gyro gespeichert. Das heißt, die Software weiß, wo, in welchem Winkel welches Bild geschossen wurde. Und dann, früher hätte man wahrscheinlich gesagt, erfolgt so eine Art Stitching, aber es wird daraus eine Art Punktewolke generiert, eine sehr clevere Punktewolke. Und an jedem der Punkte wird aber, ich glaube, ein positionsabhängiger Flake, nenne ich das immer, ich weiß nicht, wie die Begriffe sind, aber es ist wie so ein kleines Sternchen, so ein ganz diffuses, er erstellt, das aber sich mit der Position im Raum auch ändert, aus der es aufgenommen wurde. Und dadurch hast du Reflexionen und sowas drin. Das Ergebnis ist dann aber am Ende eine 3D-Darstellung eines Raumes oder eines Objektes, die du mit einer sehr hohen Fidelity komplett dynamisch bewegen kannst. Der Schritt, der dann dahin, glaube ich, führt, ist das, was man heute so unter World Models schon so ein bisschen hört. Google, Genie 3, Marble, Substance wahrscheinlich dann auch, hoffentlich von Adobe und das, was sie jetzt gezeigt haben. Also es ist einfach ein neues Format, das wieder mehr Flexibilität mit sich bringt. Gerade wenn es jetzt zum Beispiel um die Asset Production geht. Also wenn ich in einem Raum, der mal physisch existiert hat, ein Fotostudio oder auch ein Raum, den ich vielleicht über einfach auch ein Bild anfange zu generieren, was bei Marble zum Beispiel schon geht, sehr abgefahren, dass ich mich da drin frei bewege, meine Kamera suchen kann, also auch doch wieder einen digitalen, aber sehr human-driven Ansatz habe, dann kreativ auch zu arbeiten.
Nur aber auf einem anderen Level. Nutzt ihr die Technologie schon in Produktion? Ja. Was wäre so ein Beispiel?
Also was wir momentan machen, ist, dass wir mit einer Mannschaft bei uns, die sich auf VR spezialisiert hat, Martin Emila und Florian Hilmer, ganz liebe Grüße auch an der Stelle. Ich muss das immer machen. Also ich will das auch machen vom Herzen. Das sind bei uns die Enthusiasten, ja, die treiben die Dinge. Wir nehmen momentan da, wo wir dürfen, versuchen wir alle Studios und alle Messestände als Gaussian Splats aufzunehmen und bauen uns eine Datenbank. Auch wenn wir momentan noch nicht genau wissen, was wir damit tun. Aber das ist auch so eine Sache bei AI. Wenn du das Gefühl hast, da kommt was, fang an, irgendwie Daten zu sammeln. Ja. Weil wenn es dann irgendwann reif ist, wenn der Tipping Point da ist, dass du sagst, oh, jetzt kommen die Tools und ich kann jetzt damit eine Menge machen, und bei Gaussian ist schon so viel da, dann verlierst du Zeit, wenn du nicht schon Daten hast, wenn ich du nicht schon dich konditioniert hast.
Ja. Ein sehr guter Punkt. Ich finde gerade, so Luma war ja mit dem ganzen 3D Gaussian Splat schon irgendwie schon da, so schon jetzt nicht erst dieses Jahr, letztes Jahr, ich glaube schon wahrscheinlich schon 24. Ja. Und das wirkte damals immer so ein bisschen, ja, was mache ich jetzt damit? Ist halt lustig und cool, irgendwie fancy für Social Media, irgendwie ganz cool, aber das war es irgendwie auch schon. Und dann merkst du aber auch schon so jetzt mit Genie 3, mit Marble, da entsteht plötzlich was draus. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Marble ist krass, aber ich finde, durch die Einfachheit geht so ein bisschen verloren, wie krass das ist. Weil du sagst halt, lädst halt ein Bild hoch und läufst dann das Bild dadurch, ja, und? So, aber das, wie viel dazu gehört, dass wir überhaupt an dem Punkt sind und was du dann für eine Freiheit auch hast in der Visualisierung in vielen Bereichen, das finde ich, ist durch die Einfachheit unterschätzt.
Aber so wie du es gerade beschreibst, ne, wie schön einfach das geht, dahin zu kommen, und ich rede jetzt nur mal über den Workflow, den Marble aufgebaut hat, ja, bedeutet ja, dass die Erschließbarkeit dieser Technologie nur funktioniert über Technologie und eine gute UX. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wenn man sich jetzt mit AI beschäftigt, gerade im Corporate-Rahmen, dann können wir ja auch alles zum Spielen verwenden, was es draußen gibt. OpenClaw, whatever, alles. Ja. Und wir sind mittlerweile aber so weit, und ich möchte da nicht der Sesselpuper sein, weil ich liebe es, wenn unsere Leute Dinge ausprobieren. Aber am Ende sind wir ein Corporate. Wir haben Legal Restrictions, wir müssen Risk Managements machen, all diese Sachen. Wir können nicht einfach Midjourney benutzen. Und dann zu sagen, wenn wir Dinge selber bauen, selber aufbauen, selber implementieren, zum Beispiel auch Adobe Services über die API binden wir jetzt in unsere Systeme ein. Um zum Beispiel ist jetzt eine der Ideen, diese Bildgenerierung für die Rezepte, gar nicht mehr über den Prozess zu machen, sondern direkt in unser Rezepttool zu implementieren. Wenn das Rezept reinkommt, sind die Bilder da und es ist nur noch ein Kuratieren. Ja? Das so zu implementieren, dass die Leute Vertrauen haben und sich die Ängste und dieses ich muss mich da reinarbeiten, dass das möglichst verschwindet und es Spaß macht. Das ist eine Aufgabe, ja. Eine UX-Aufgabe, die dann ins UI eines Systems reingeht. Wir reden hier nicht mehr über unsere Produkte, an denen machen wir das sowieso, ne? Aber für die Tools. Und das sind zum Beispiel Felder, die kommen dann als Sidecar neben diesem AI Fast Train und müssen auch gemacht werden, weil ansonsten produzierst du und hast dann später, und das spüren wir auch, eine riesen Herausforderung in dieser Transformation, die Menschen mitzunehmen. Ja. Mhm. Und das finde ich bei Marble erstaunlich, weil wenn man also diese 3D-Visualisierung oder Digitalisierung früher noch mit GOM-Scannern aus Braunschweig, jetzt auch im Automotive Clay-Modelle zu scannen, das ist ja Wahnsinn, was da an Expertise und Technologie nötig war. Und jetzt habe ich es auf meinem Smartphone, andere Qualität, ja. Aber was passiert da? Und diese Gaussian Splats für alle, die vielleicht eine Quest oder eine Vision Pro zu Hause haben. Also auf einer Quest gibt es mittlerweile auch eine App, wo man mit der Quest selber die Räume aufnehmen kann, um sich dann beliebig später nochmal da durchzubewegen. Und ich weiß auch noch nicht genau, wohin das führt. Also wir haben Ideen. Ich kann da gleich gerne nochmal drauf eingehen. Aber was werden wir da noch alles sehen? Also meine Tochter, die ist 10. Ja? Mein erster Kontakt mit VR war mit 18. Da bin ich nach Berlin gefahren, weil da gab es dieses Virtuality-Café. Die hatten 486er DX2, 33 oder was das war, mit einer Forte VFX 1. Und wir haben das aufgesetzt und ich glaube, unser ganzes Taschengeld da reingepulvert und haben da einen Dogfight oder irgendeinen Shooter gespielt und sind da rausgegangen und haben gesagt, das ist die Zukunft. Das kannst du heute niemandem mehr zeigen. Das war damals Crap. Aber in der Zeit, das, wo wir sagen, ich kann es mir nicht noch besser vorstellen. Oder wenn ihr so Comanche kennt, dieses Voxel-Hubschrauber-Ding, ich glaube, das hat meinen Notenschnitt runtergezogen, dieses Ding in der Schule, ja. Aber da dachtest du, wow, das ist es jetzt. Und jetzt sind wir in Gaussian Splat und schauen, what? Ich kann durch mein Haus durchgehen. 1:1 mit einer Technik, die ich mir für 300 € kaufe. Was werden unsere Kinder da noch sehen? Und
ich finde das so krass, pushen, wir, ist irre. Wir haben irgendwie gar keine Ahnung, was kommt. Also man stellt sich immer so Sachen vor und dann denkt man aber trotzdem, hat immer das Gefühl, so man ist jetzt gerade Peak. So, es ist irgendwie eine War, es geht nicht weiter, Technologie geht nicht weiter. Aber wenn du einfach mal so zurückguckst, wie krass das auch ist. Ich habe aber noch eine Frage zum Thema Bild tatsächlich, auch was so Fähigkeiten angeht bei euch im Team. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, die Rezepte-App Bilder direkt generiert mit eurem Style, eurem Visual Style und so weiter. Es gibt ja eine hohe Sicherheit. Schafft KI bei euch auch eine, sag ich mal, Skill-Erweiterung über das Team hinaus, weil beispielsweise jetzt Bilder in der Rezept-App. So, das war ja wahrscheinlich vorher jemand, der sehr visuell eine Grundausbildung hatte, vielleicht fotografiert hat, etc. Und der sich nur damit beschäftigt hat. Und jetzt, wenn ihr so Tools schafft, dann ermöglicht das ja quasi auch Nicht-Fotografen, Nicht-Designer, Nicht-Kreativen im weitesten Sinne, ja auch diesen Skill zu nutzen, um plötzlich Bilder zu erstellen. Ist das was ihr ganz bewusst pusht oder versucht ihr trotzdem irgendwie immer noch die Bereiche so dann zu trennen, weil es verschwimmt ja doch immer mehr. Plötzlich kann so da locker schon jeder alles.
Ja, also jeder alles wird es nicht werden. Definitiv nicht. Ich glaube, dass wir weiterhin ganz starke Kompetenzfelder haben. Dafür ist auch, wir haben vorhin über Ernährung gesprochen zum Beispiel, diese Expertise und Qualität auch in diesen Feldern drin zu halten, halte ich für essentiell. Mhm. Wenn wir mit KI arbeiten, dann arbeiten wir immer auch eigentlich mit allem, was wir tun, mit dem Wert unserer Marken. Den halten wir in den Händen. Und was wir tun für diese Marken, was wir nach außen geben, darf diese Markenqualität und die, den Trust und die Markenrehabilitation nicht gefährden. Es sollte genau das Gegenteil passieren. Es sollte es weiter ausbauen. Ja. Und das ist ja eigentlich auch das, womit eine Marke arbeitet, ja. So, und diese Expertise hochzuhalten, die auch die Dinge mit AI zu erledigen, Monkey Clicking, irgendwas, Listen erstellen, wo du sagst, okay, das können wir jetzt auch einfacher machen. Das sind für mich die Dinge, wo man versuchen sollte, Freiräume zu schaffen, damit wir in den Dingen, die wirklich zählen, die einen Mehrwert bringen, die engaging sind, die wow sind, dass wir dort mehr rein investieren. Wenn wir heute ich bleibe jetzt mal beim Kreativen, wenn wir heute im Kreativen arbeiten, hat das auch einen direkten Aus- oder Impact auf, unsere Partner. Wir machen viele Dinge über Agenturen, großartige Agenturen, mit großartigen Menschen und Kreativen dahinter. Und es ist immer auch wichtig, die Balance zwischen einer Business-Effizienz und meiner Meinung nach auch einem kreativen Umfeld richtig einzustellen. Es darf nicht unser Ziel sein, die kreative Landschaft auszutrocknen, nur weil AI uns da vielleicht gerade eine Chance dazu bietet. Das würde ich versuchen, immer in der Balance zu sehen. Also Human Intelligence und AI nie losgelöst voneinander zu betrachten. Was aber passieren wird, ist, dass sich Kompetenzen bei uns innerhalb unserer Profile vermischen. Ich mache mal ein Beispiel, es ist gerade hochaktuell. Wir sehen gerade im Vibe-Coding einen unglaublichen Sprung nach vorne. Da, wo ich bisher als Coder einen guten Assistenten hatte, kann ich ja jetzt fast beschreibend sagen, das und das möchte ich haben und er baut mir ganze Architekturen auf. Das heißt, wenn ich ein Interface brauche, eine interne Lösung, um irgendwas zu tun, kann ich auf einmal aus einer Marketing- und Design-Expertise über einen reinen Click-Dummy hin zu einem funktionalen POC und MVP weitergehen. Mit Code. Ja. Das ist eine Grauzone, die entsteht zwischen der Kompetenz Marketing zum Beispiel und der Kompetenz IT bei uns. Und wir fangen an, diesen Dialog zu führen, wie weit ist das für beide Seiten richtig, das voranzutreiben. Wir sind und wollen auch keine Experten in Cybersecurity werden. Dafür haben wir die Experten in der IT. Aber wer geht in diese Grauzone rein und wie bauen wir dort die Arbeitsmodelle auf? Das halte ich für essentiell und das passiert gerade überall. Ja. Meiner Meinung nach reden wir hier auch, also um AI, um eine Technologieentwicklung, aber in einer Firma oder für jeden persönlich ist das eine Riesentransformation, bei der Technologie und Prozess vielleicht 30% ausmachen. Hm. 70% ist das Mitnehmen der Menschen. Sie auch, also erstmal Funktionen und Rollen zu installieren, die explorieren und die das übersetzen können, für Leute, die damit vielleicht noch nie Berührung hatten, und dann aber auch Wege zu finden, wie man den Leuten diese Felder eröffnet, ohne dass dort Berührungsängste entstehen.
Deshalb also die Frage, wie macht ihr das?
Ja, das
so Vibe-Coding ist natürlich irgendwie spannend, weil also bei mir sehe ich es auch so, dieser Shift von Problem zur Lösung ist mit ein paar Gedanken ausgedrückt und gebaut. Und ich glaube auch, wenn du sagst MVP und Prototyping und so weiter, ich meine, das kennen wir alle, wenn wir irgendwie wir wollen was gebaut haben, dann gehen wir mit der Idee, sprechen das irgendwie dem Techie vor und sagen, so soll es sein, richtig geil, scribbeln vielleicht was auf, kommt was komplett anderes raus. Jetzt aber der Marketer in der Lage ist, irgendwas zu bauen, wo er sagt, so sieht's aus, so funktioniert's, bisschen mehr CI, solides Text, skalierbar, bitteschön, ist eine ganz andere Grundlage. Ja. Aber wie schafft ihr dann auch bei solchen, sag ich mal, Themen, die potenzielle Berührungsängste mit sich bringen, auch weil einfach eine neue Technologie da ist, wie schafft ihr da einen Zugang?
Also wir haben so eine Art zirkulares Modell. Das fängt mit dem Experimentieren an, geht über den Austausch, über die Exploration, die Evaluierung, die Etablierung und die Education und dann schließt sich dieser Loop. Wir selber in meiner Funktion jetzt als AI Accelerator sind der Nukleus fürs Experimentieren und wir machen das immer mit einem Use Case, der aber von der Einheit kommt. Also was ich zum Beispiel sehr gerne mache, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel. Letzte Woche haben uns Kollegen angerufen, meinen, ja, wir müssen immer so eine Art Liste hier erstellen. Das machen wir alle 2 Wochen. Da stehen dann unsere Produkte drin und die hat, wie gesagt, einen Verwendungszweck. Und können wir das irgendwie mit AI machen? Ja? Und wir haben eine interne Plattform, BSH AIM, an die auch verschiedene LLMs angebunden sind, Corporate, Safe, inklusive Datenkonnektoren in unsere Systeme. Und dann haben wir innerhalb dieses Gesprächs, habe ich gesagt, ihr könnt es so und so und so probieren. Und wir haben 1-2 Dinge ausprobiert. Das war eine halbe Stunde Gespräch. Am Ende konnte ich denen aber alle Komponenten zeigen, weil wir natürlich diese Module seit 2 Jahren im Kopf haben, in jedem Training. Was wir dann aber machen, ist, dass ich dann sage, okay, ihr habt es jetzt gesehen, ich schicke euch die Prompts nochmal und ich möchte bitte, dass ihr das selber probiert. Ja? Und wir reden in 2 Wochen wieder. Und dann schaut ihr mal, wie weit ihr gekommen seid und wo die Obstacles sind und dann gehen wir den nächsten Schritt. Ich bevorzuge das einfach im Vergleich zu, gib mir deine Aufgabe, ich löse die für dich, das ist dein Produkt, weil ich gleichzeitig sicherstelle, dass sie das tun, was für sie wichtig ist. Ich bin eher Consultant an der Stelle oder das Team und sie können aber selber bestimmen, wann und wie weit sie gehen wollen. Und diese Reviews sind dann eigentlich der spannende Punkt, weil wir dort schon so oft nach 2 Wochen gesehen haben und es war nur diese Initial-Injection, so könntest du das ausprobieren, dass die Leute sagen, ja, ich habe das weitergemacht und dann hier und da und tralala und schau mal, das habe ich gebaut und dann sage ich so, wow, okay. Also ich kann dir da jetzt auch nichts mehr beibringen. Du hast dein Problem gelöst. Jetzt bitte red mit deinen Kollegen, die das auch machen, drüber. Baut euch eine Community, shared das miteinander. Also dieses Mushrooming und dann aber das Skalieren. Skalieren ist ganz wichtig, weil das dann bedeutet, ihr habt jetzt Zeit für was anderes. Ja? Ja. Macht es robust, aber sie machen es selber. Und das finde ich halt großartig. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Das andere ist, also, dass wir auch mit, also ich bin ja im Corporate Marketing Support organisatorisch angebunden, dass unsere Aufgabe eben auch ist, Trainings zu machen, also Grassroot AI Trainings. Machen wir jetzt seit 1,5 Jahren für unsere Business Units in allen Ländern und Regionen. Und wir machen das quasi aus einer Art Fundus, den wir uns erarbeitet haben, den wir permanent aktualisieren. Diese Trainings haben 3 Blöcke, im ersten 3 Stunden nur Foundation. Wie funktioniert eigentlich ein Diffusionsmodell? Ein bisschen auch die Dinge zu erklären, die nötig sind, damit man weiß, warum da eine Grenze ist. und dann dort mit den Leuten zu arbeiten. Und so eine schöne Frage vor anderthalb Jahren ist immer so, wer von euch benutzt ChatGPT? Alle Hände gehen hoch. Wisst ihr, dass wir eine interne Lösung haben? Dann gehen ganz viele Hände runter und das dreht sich. Ja?
Cool.
Also die Leute fangen an, auch das, was wir, also nicht nur wir, sondern sag ich mal, die Enthusiasten und die Leute, die in den Verantwortungen sind bei der BSH, die Systeme installieren, dass die Leute das annehmen. Also wir merken das. Wir haben einen Bildgenerator jetzt nach unserem Gusto gebaut, der also natürlich Partnermodelle verwendet, also jetzt auch über die API Firefly oder wir haben natürlich auch Google mit drin, weil wir mit Google auch mit Gemini Enterprise über die Robert Bosch eine riesen Switch jetzt wieder drin haben.
Cool.
Und wir sind gestartet mit 50 Nutzern. Und ich pflege selber die Zugriffsliste, kann auch gleich erklären, warum das ätzend und wichtig zugleich ist. Aber wir sind jetzt bei über 700 Nutzern.
Boah, geil.
Und nicht mehr nur im Marketing, ja, weil wir haben halt gesagt, okay, Leute, dieses Tool ist sehr mächtig. Ihr müsst diese Hürde gehen, dass ihr euch bewerbt. Wir haben eigentlich bisher noch nie jemanden abgelehnt. Aber ich habe dadurch auch eine Info, welcher Bereich ist denn da jetzt gerade dran und kann anfragen, hey, Patentabteilung, was macht ihr gerade mit dem Bildgenerator? Und dann erzählen die dir das und dann kriegen wir eine Idee der Use Cases und können damit natürlich auch einschätzen, wie weit das nicht nur skaliert, sondern auch, sag ich mal, sich ausbreitet, wie so ein Tintenklecks auf so einem Löschpapier. Ja? Und dann siehst du auf einmal, boah, das geht in eine Richtung, da ist ein Kunde auf einmal, also intern, an den haben wir noch gar nicht gedacht, aber der hat dann von dem Tool gehört und auf einmal ist für den das Leben leichter geworden. Und ist natürlich auch super mit unserer IT. Wir haben ein Mega-Team in der Türkei. Liebe Grüße auch an Ono und Aisha zum Beispiel und viele, viele andere im Team, die wir sponsern. Ja, also mit meinem Budget, das ich jährlich zur Verfügung habe, sponsern wir dieses Team, weil wir sagen, wir brauchen einfach dort dedicated capacity für das, was wir tun. Und wir entwickeln auch ein AI-Marketing-Hub, die Zainab zum Beispiel, macht das maßgebend, wo das ist ein Single Point of Contact für alle Marketeers. Da sind die Tools drin, die Trainings und auch unsere vorbereiteten Prozesse. Zum Beispiel für eine Storyboard-Erstellung haben wir auch ein Prompt gebaut mit allem drum und dran. Also die Leute müssen dann nur noch ihre Projektsachen dort reingeben und kriegen ein Ergebnis und müssen dann aber schauen, dass es trotzdem auch, also ein Storyboard braucht ja immer irgendwie einen Twist, es muss irgendwie die Leute berühren. Ne? Und da zum Beispiel fehlen uns momentan auch die Kompetenzen, was aber bedeutet, an der Stelle zum Beispiel auch mit einer Agency zu arbeiten, die uns kennt und die genau darauf, sage ich mal, immer ein gutes Ergebnis bringt. An anderen Stellen, handwerklichen Dingen, kommen wir mit AI aber auch sehr gut hin.
Und
diese Balance ist halt entscheidend. Ja.
Jetzt ist natürlich ein schöner Case. Die Leute kommen zu dir, sagen, ey, geil, ich will Zugriff zum Tool haben. Im besten Fall sind sie vielleicht sogar noch aktive User. Aber natürlich habt ihr auch, und ihr gibt Trainings. Wie ist denn so der Anteil von Leuten, die sagen so, ja, nee, ich bin vielleicht mal neugierig, aber richtig, also kommt man es auch in die Nutzung rein? Weil das ist ja so, am Ende des Tages hatte man ein Gespräch vor schon 2 Jahren irgendwie her mit dem Energieversorger und der meinte, ja, wir haben jetzt 700 Copilot-Lizenzen gekauft. Ich sage, cool, Glückwunsch. Und was macht ihr jetzt, um Leute in die Nutzung zu kriegen? Ja, gucken wir mal. reicht bei euch Training und Bock drauf machen? Schüttelst den Kopf?
Reicht nicht. Nee, reicht nicht.
Wie kriegt den Rest?
Also reicht in vielen Fällen. Das Spannende, und ich bin wieder bei Faktor Mensch, ist, dass du über die Trainings erstmal eine gewisse Awareness erzeugst. Was haben wir da eigentlich? Die Leute staunen sehr oft, was wir auch an Tech-Stack schon aufgebaut haben. Also in der BSH, über alle Disziplinen, in der Entwicklung, bei uns im Marketing, in HR, you name it. Ja. Und überhaupt auch erstmal diesen Stolz irgendwie mal zu erzeugen, weil man sich ja manchmal immer schlechter macht, als man selber ist. Was in diesen Trainings sehr cool ist, ist, dass wir meistens danach wissen, wer Treiber sind. Also Leute, die sagen, ja, das ist alles cool, aber macht ihr auch, geht ja auch in JSONs rein und macht ja auch Markdowns und hier und da. Und dann denke ich so, wenn jemand das kennt,
oh ja,
dann hat er sich damit beschäftigt. So, und das sind sehr interessante Kontakte dann. Und was wir darüber machen, ist, dass wir dann auch Communities aufbauen und sehen, ah, okay, wir haben jetzt, starten wir gerade eine globale AI Ambassador Community. Also in jeder Region haben wir jetzt einen Speaker und wir synchronisieren unsere schon erreichten Use Cases, so dass, wenn jetzt ein Namrata in den USA ist, eine Kollegin dort, wenn die sagt, okay, wir haben dies und jenes gemacht, dann ist das vielleicht hochrelevant für die Türkei. Und erstmal diese Library und diesen Austausch jetzt zu fördern, das sind, das hat mit AI als, wie soll ich sagen, schon was zu tun, aber das Vehikel musst du halt irgendwie anders aufziehen und das ist extrem zwischenmenschlich. Mhm. Und wir wissen auch schon, dass es nicht dabei bleiben wird. Es wird Sub-Communities geben, Leute, die sich treffen und nur über Consumer Insights reden oder auch, und das ist ganz spannend, über die BSH hinaus, der Austausch mit Siemens, der Austausch mit Robert Bosch, zum Beispiel auch Vitali Fischbein bei Bosch Digital, macht sehr geile, sehr pragmatische Communities seit 2 Jahren. Das ist einfach auch so schön, da drin zu sitzen, teilzuhaben, sich auszutauschen, weil das sind alles Leute, die wollen. Und das ist momentan eine Qualität. Wir haben aber auch Leute, die sagen, und das ist auch völlig okay. Die sagen, nee, I don't trust, ich mach's lieber so. Und das ist, wie gesagt, auch, finde ich, völlig in Ordnung. Irgendwann, und ich glaube, das ist ein Advice, muss sich jeder damit beschäftigen und aber auch entscheiden für sich persönlich. In der Corporate gibt's dann manchmal natürlich auch strategische Entscheidungen und da haben wir auch über unser Board sehr viel Backing. Also wir haben eigentlich... Cool. Eher das Problem, dass da vielleicht auch zu viel Push da ist. Man muss ja mal Expectations und Possibilities irgendwie dann auch mal abwägen. Aber da haben wir eigentlich sehr gute Grundvoraussetzungen. Und ich rede mal sehr viel, aber es ist ja auch ein Podcast, ne? Aber ich möchte gerne ein Bild bemühen, weil wir das bei uns im Board mal gebracht haben und das immer wieder gut funktioniert. Das ist so das Bild, da gibt es den Bahnhof. Aus dem Bahnhof ist gerade ein ICE rausgefahren und es gibt irgendwo, sag ich mal, die Vision, wo wir alle mit AI hinwollen oder wo die Welt sich hin entwickelt. Ja. Und im Zug gibt es, also es ist ein ICE, ein TGV, ist völlig egal, da gibt es die erste Klasse, das Restaurant, die zweite Klasse. Und die Frage ist, wo glaubst du, stehst du, wenn es ums AI-Thema geht? Stehst du noch am Bahnhof und der Zug ist weg? Bist du im Zug? Bist du in der zweiten Klasse? Siehst du das Restaurant schon? Oder sitzt du vorne im Zugwagen in der ersten Klasse? Oder bist du vor dem Zug auf dem Weg zu deiner Vision? Und bei uns intern gibt's einfach so aus der Umfrage heraus sagen ganz viele zweite Klasse, ich sehe das Restaurant schon.
Cool.
Und ich finde es sehr gut, weil der Zug am Ende, egal in welcher Klasse du sitzt, immer zur gleichen Zeit ankommt. Der ist manchmal unpünktlich, völlig klar, aber er kommt immer zur gleichen Zeit an. Das heißt, was ist die erste Klasse? Die erste Klasse ist mehr Invest und Komfort. Die erste Klasse bedeutet aber jetzt auf AI bezogen auch, jeden Ausschlag, jede Schwingung und alles mitzunehmen und zu versuchen, vorne dran zu sein. In der zweiten Klasse glättet sich das ein bisschen. Und ich glaube, die Firma ist in der zweiten Klasse. Wir wahrscheinlich in unserer Funktion als AI Accelerator setzen uns manchmal in die erste Klasse, nicht wegen dem Komfort, sondern einfach, weil die Frequenz dort höher ist. Das ist unsere Exploration auch in Richtung externer Tools. Aber in der zweiten Klasse kommt man auch an. Und wir stehen definitiv nicht am Bahnhof.
Das ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt. Und mal in die andere Richtung gefragt. Jetzt der Zug gibt ordentlich Gas. Erste Klasse, zweite Klasse, Bordbistro. Ich würde mich auf jeden Fall im Bordbistro sehen.
Glaube ich auch. wenn du dich bewegst, dann geht die Tür zur ersten Klasse immer schon auf. Ne? Also
ordentlich. Aber gibt es auch einen Punkt, wo ihr sagt, da gibt es mit Sicherheit, aber wie definiert ihr den? Da setzen wir keine KI ein. Weil natürlich, wir sind uns, glaube ich, einig, KI verändert viel in der Arbeitswelt, auch vielleicht den Blick auf, wie wir Arbeit so wahrnehmen und tun. Aber gibt es ganz bewusst auch Sachen, wo ihr sagt, nee, da machen wir auch einfach keine KI, kommt nicht rein. Oder seid ihr einfach so offen, dass ihr sagt, eigentlich hat das überall einen Bezug?
Also, Ich bin zu neugierig, um irgendwo zu sagen, da nicht. Mhm. Wenn wir aber angefragt werden auf einen Use Case und die Leute oder grundsätzlich ist ja momentan das Mantra eh da, ich komme da nicht weiter, es ist mir zu teuer, es ist mir zu langsam, es ist mir zu kompliziert, wie auch immer. Ja, dann geh mal da zu der Truppe von Bars und vielleicht haben die eine Idee mit AI. Manchmal ist AI aber einfach nicht die Lösung. Mhm. Manchmal ist es eine reine Automatisierung. Manchmal muss man auch sagen, okay, wir kommen an Daten nicht ran. Es führt jetzt am manuellen Grad nichts vorbei, aber man könnte es so und so vorbereiten. Das ist dann vielleicht so eher die Entscheidung. Was wir gerade auch versuchen, wirklich in alle Köpfe reinzubringen, ist ein Dreiklang. Und der Dreiklang, der dreht sich eigentlich um drei Fragen. Können wir das machen? Also gibt es eine Lösung? Können wir uns selber enablen, dieses Tool, diesen Prozess oder irgendwas zu benutzen? Das kann bedeuten, Tools reinzuholen oder eben auch nicht. Oder wir haben es schon. Das zweite ist, dürfen wir das tun? Mit der Compliance, mit den Regeln, EU AI Act, Labeling auf Social Media und so. Ist das, was wir gerade vorhaben, können wir das abbilden in einem legalen Rahmen? An der Stelle ist ja zum Beispiel Adobe, also es ist kein Geheimnis, dass Firefly jetzt nicht das beste Modell ist. Das wissen die bei Adobe auch. Da reden wir jeden Tag drüber mit denen. aber sie bieten halt ein Framework. Ja, und sie machen die Plattform auf. Und ich glaube, da wird dieses Jahr auch noch was richtig Cooles passieren, was man schon so ein bisschen hört. Aber ich weiß, wenn ich mit Adobe arbeite, dann bin ich legal safe. Ja, mhm. Dann muss ich mir um Indemnification und andere Sachen in den Adobe-Modellen keine Sorgen machen. Das ist ein Riesenthema. Und dann kommt eine Frage, und das geht ein bisschen in die Richtung, Jens, in die du vielleicht gerade auch schaust, ist, wollen wir das tun? Die Ethik. Mhm. Ja. Wollen wir zum Beispiel einen Virtual Cast erstellen, der uns eine Flexibilität ermöglicht? Also ein Virtual Cast bedeutet, dass wir Assets produzieren, in denen KI-generierte Menschen drin sind. Was für eine Lokalisierung von Assets, für die Skalierung hochrelevant ist. Ja. Aber was bedeutet das? Wie wird das aufgenommen? Wir sehen ja die Beispiele, Coca-Cola, ja. Sehr cooles Beispiel H&M, ja, die dann sagen, wir trainieren auf Basis von real geshooteten Models und incentivieren dann aber auch bei der Verwendung des Modells, ähnlich wie ein GEMA, finde ich ganz, ganz smart. Und was sind da unsere Geschäfts- und Partnermodelle dann auch in Zukunft? Und diese Frage, die wie soll ich denn das sagen, die müsste meiner Meinung nach noch viel stärker im Fokus stehen, weil sie die Reputation der Marken betrifft, die Glaubwürdigkeit. Aber das ist halt auch ein Riesenhebel in Richtung Effizienz. Und ja, Menschen sind wichtig, würde ich immer sagen, und definitiv auch den Invest wert. Mhm. Aber, und das fand ich bei H&M sehr charmant, die waren natürlich auch clever in der Kommunikation und wie sie die Geschichte gebaut haben. Also allein um das Marketing, um diese Marketingkampagne herum ist großartig, dass sie gesagt haben, naja, aber wir schicken diese Models jetzt nicht mehr um die Welt. Das heißt, da gibt es jetzt kein Shooting mehr in Südafrika, wo wir das ganze Set dahin schicken und der CO2 und alles, sondern wir sind jetzt sustainable, ja, oder more sustainable. So, jetzt kann man überlegen, ist das AI-washed, whatever, will ich nicht diskutieren. Aber ich finde, diese Grundidee oder diese Richtung, in die man jetzt noch denken muss, halt spannend. Es ist halt nicht ein geiler Bildgenerator und wie ich den prompte. Es ist auch die Frage, wie ich das System drumherum so aufbaue, dass es am Ende idealerweise mehr für alle daraus gibt. Ja, mhm. Und nicht irgendjemanden das Wasser abkriegt. Das wird auch passieren, das können wir nicht verhindern. Aber ich finde das kreative Umfeld auch vital zu halten und dann vielleicht eher zu schauen, wie können wir neue Formate entwickeln und das Scaling, schau mal, das wird so effektiv wie nur irgendwie möglich hinbekommen. Ja, das finde ich sehr, sehr wichtig.
Ich glaube, zwei Gedanken auch dazu. Ich glaube, spannend finde ich meinen Marken, so diese bestehenden Prozesse einfach mal zerdenken und sagen so, wir machen es jetzt seit 100 Jahren, macht das überhaupt noch Sinn? Und gibt es da vielleicht auch eine bessere Lösung? Weil ich finde, oft wird KI so im Produktivitätssektor so eingesetzt oder eingeordnet. Und dann sagt man, macht irgendwie man braucht jetzt irgendwie nur noch 2 Minuten für Social Media Posts und hat jetzt dann Zeit für was Großes. Aber ich finde, diese ganzen, und da finde ich, ist das Thema Vibe Coding und sonst was, dieser ganze Innovationsbereich, der wird oft so vergessen, dass man plötzlich in der Lage ist, neue Sachen zu denken und zu machen. Und ich glaube, dafür ist auch super wichtig, dass man solche Positionen wie ihr dann auch habt, so Teams, die ja dann auch zum Weiterdenken vielleicht auch animieren und auch unterstützen und in die Hand nehmen.
Genau. Und auch das passiert meiner Meinung nach nach einer gewissen Choreografie. Ne? Am Anfang ist es natürlich so, wenn wir müssen auch ganz viele Prozesse erstmal verstehen. Ne? Also wie wird ein Food-Image aufgenommen? Was gehört da alles dazu? Und das finde ich ist gerade so ein spannendes Thema, weil ich fühle mich teilweise permanent wie in einer Vorlesung. Ich habe noch nie vorher gewusst, wie Consumer Insights ausgewertet werden, wie Social Media funktioniert, wie ein Fotostudio aufgebaut wird. Es ist mega.
Also, man lernt so viel, ist unglaublich.
Deshalb sage ich, es ist momentan für mich ist es einfach ein Geschenk, mit diesem Team das machen zu dürfen. Und aber dann auch zu sehen, wie viel positives Feedback kommt. Wenn wir diese Prozesse verstanden haben, dann sind wir ja eigentlich auch erstmal, und das muss man auch machen, erstmal in einer Art effizienten Anwendung. Also wir versuchen es dann einfach, Teile der Prozesse oder ganze Prozessschritte, Agentic irgendwie aufzubauen und dann zu sagen, okay, das funktioniert jetzt, das könnt ihr so machen. Und bitte sagt uns Bescheid, wenn ihr es auch so macht, weil dann ist es natürlich gut, wenn wir gemeinsam eine Success-Story draus machen können, um das intern auch zu promoten. Es ist ja auch, je mehr Leute sehen, wow, da passiert was, das ist cool, das Ergebnis ist gut, das hat einen positiven Effekt. Boah, ich sage auch immer in den Trainings, die wir machen, hey, das ist ein Beispiel von Shema aus der Türkei. Ja? Hat sie gemacht, super cool. Wer von euch ist im nächsten Training mit seinem Beispiel dabei? Ne? Also auch die Leute zu moderieren und zu motivieren. Das ist schon auch eine Promotion-Tour, die wir da machen. aber das macht Spaß, weil sehr viel Positives zurückkommt.
So. Und ich finde, dadurch, dass die Umsetzung halt auch so einfach ist und Ideen halt immer mehr im Fokus rücken, ist das halt auch was, wo eine gegenseitige Inspiration halt auch super viel bringt. Und da könnt ihr auch sagen, guck mal hier, das hat jetzt irgendjemand in Excel gebaut, dann war ich so, Gottes Willen, 500 Excel-Commands, super, Glückwunsch, habe ich keine Zeit für. Alter, wenn du sagst, so, ja gut, hat da reingepromptet, klingt erstmal so banal, aber gibt halt den Zugang nochmal da. Und ich glaube, das merken wir auch selber bei uns, wenn wir mit Teams arbeiten, diese Inspiration funktioniert einfach lang. Das hat der gemacht, selbst wenn du so einen Blick hast und weißt, der Typ hat gar keine Ahnung von Technik, das hat der geschafft, krass. Ja. Und bei mir im Bekanntenkreis auch Freunde, die haben von Technik, die haben so ein bisschen Ahnung, die Vibe-Coden jetzt, die hängen jetzt in Cloud Code rum, wo ich denke so, mega geil, so, das ist, glaube ich, total krass.
Total, also ich bin da teilweise auch schon wieder jetzt temporär abgehängt, also ich weiß jetzt, okay, da muss ich jetzt auch reinschauen, damit ich zumindest auch authentisch mitreden kann, ne? Und das ist zum Beispiel auch sehr spannend, wenn wir jetzt mit externen Partnern reden und du bist dann da dabei, zum Beispiel wenn unser Einkauf oder unser Procurement nach Agenturen sucht und die sind nicht in der Tiefe drin, können sie auch gar nicht, die haben einen anderen Job, ne? Aber die dann sagen, Mensch, kannst du da bitte dazukommen, weil wir reden dann anders, ja, wir verstehen dann besser und wir können dann auch die Verträge und die Partnerschaft nochmal anders aufsetzen. Das sind halt Dinge, wo diese Knowledge, die wir uns jetzt erarbeitet haben und die wir pflegen auch wirklich und weiterentwickeln, wo die wirklich einen Business-Impact hat, der aber schwer messbar ist. Aber der ist da. Ich will nochmal ganz kurz, Jens, auf dieses Prozessthema kommen. Ne? Also wenn du am Anfang sagst, ich nehme das, wie ich es heute mache und ich versuche es eleganter, effizienter zu machen, dann ist das ein guter Startpunkt, finde ich. Und das sollte man auch nicht liegen lassen, weil die Leute sich damit auch reinkonditionieren. Und dann kommt natürlich irgendwann auch dieses Thema, dass man anfängt, die Dinge, die man bisher gemacht hat, also man versucht, das Ergebnis mit einem anderen Weg zu erzeugen. Und das wird länger brauchen, weil das bedeutet, dass du auch diesen Habit Change bei den Leuten und die New Capabilities mit aufbauen musst. Er ist aber Teil der Transformation. Und für mich ist dann eigentlich der dritte Schritt immer auch noch der spannendste. Wie können wir jetzt Dinge machen, die wir vorher nicht machen konnten? Also oder wie können wir jetzt komplett neue Dinge tun? Und das vielleicht auch ein Advice an alle da draußen, die vielleicht auch in einem Corporate arbeiten. Lasst euch da nicht entmutigen. Es ist ein sehr, sehr langer Weg zu der Phase 3 oder Phase 4. Da gibt es verschiedene Modelle, diese Moonshots dann zu machen. Versucht die im Hinterkopf zu behalten, aber ich glaube, man muss diese Reise einmal komplett durchlaufen. Aber der spannende Teil, der kommt eigentlich erst noch.
Ich merke das auch tatsächlich. Also ich glaube, dieses, wenn man auch in einem Corporate sitzt, sich nicht den Mut nehmen zu lassen. Ich erfahre manchmal und rede manchmal mit irgendwelchen AI-Positionen in sagen wir mal, traditionelleren Unternehmen, die gesagt haben, wir machen jetzt hier irgendwie, setzen hin, der macht irgendwie KI. Aber der Rest der Prozesse, der Denkweise ist halt überhaupt nicht an der Geschwindigkeit, an der Agilität angelehnt. Und da stoßen Leute halt quasi von Tag 1 an irgendwelche Wände und kommen halt gar nicht weiter. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich eine Weile dauern, aber wahrscheinlich wird auch solche Positionen auch andere Prozesse und im Unternehmen auch mal beeinflussen, zum Positiven hoffentlich.
Absolut. Also kann ich gar nichts hinzufügen, würde ich auch genauso unterschreiben. Ich habe ja auch bei Audi und auch jetzt übers Design viel in der Innovation gearbeitet und diese Transformation, dieses Level an Impact, der da jetzt ansteht, der ist halt unglaublich holistisch. Er betrifft halt sehr, sehr viele Bereiche von Daily Work bis hin in die tiefste Expertise. Und wir sagen auch immer, es gibt eigentlich so drei Geschwindigkeiten. Das ist die AI, wie sie sich entwickelt und die Companies und die Treiber da dahinter. Das ist jetzt ein Google, ein OpenAI, ein Adobe ist, die gehen halt Highspeed. Dann hast du deine Geschwindigkeit als Person und Individuum. Und die ist in der Regel ein bisschen drunter, weil du natürlich die Tools brauchst und dann daraus etwas machst. Und das ist ja das, was wir jetzt gerade auch sehen bei uns. Leute, die auf ihren Privatrechnern Dinge bauen und dann in der Firma sagen, da, schau, das hat mich jetzt 3 Wochen gebraucht, aber jetzt funktioniert das. Ich will das jetzt intern. Das heißt, die haben eine Pace und dann kommt aber dieser unglaublich herausfordernde Schritt, können wir das auch intern? Oder was müssen wir tun, damit wir das können? Und das ist dann die dritte Geschwindigkeit, das ist die Adoptionsfähigkeit des Unternehmens. Und man darf sich da nicht entmutigen lassen, dass man immer das Gefühl hat, wir sind da nicht schnell genug, weil man natürlich auch immer auf die 2, 3, 5% guckt, die noch schneller sind als man selbst. Aber es lohnt sich manchmal auch der Blick in den Regionalzug, wer da so alles drin sitzt. Und nichts gegen Regionalbahn. Ich pendel jeden Tag mit der Regionalbahn und finde es großartig. Aber versucht auch mal in der Leverage, wo ihr gerade steht, mal auf alle zu schauen. Und da werdet ihr vielleicht feststellen und ganz erstaunt sein, dass man natürlich immer ganz vorne dabei sein will. Aber man ist eigentlich schon im ersten Viertel oder in der Top 10 wahrscheinlich dabei, was sehr zu wünschen wäre.
Und die meisten kochen auch nur mit Wasser. Also, oder alle kochen mit Wasser. Das ist auch so ein Learning, was ich mal so bei die ersten Touchpoint mit großen Marken war dann so, ach krass, das läuft bei denen auch richtig schlecht. Also okay, cool. Doch, keine saubere Welt. Lass uns noch ein bisschen nochmal in die Ferne schweifen. Und zwar in die Zukunft. Super schwierig, wir haben alle keine Glaskugel leider. Jetzt hast du vorhin ja schon auch so ein bisschen gesagt, weißt du noch das Helikopter-Game da damals? Die ersten VR-Bereiche oder Erlebnisse. Hast du so ein Gefühl, wo du auch bei dir in deinem Bereich, in deiner Branche, was du dir vorstellen könntest oder wünscht auch vielleicht so in, mit Jahren sind wir ein bisschen schwierig. Aber 5 Jahre kann natürlich auch super viel sein, wenn du überlegst, wie 5 Jahre vorab aussahen. Aber so in den nächsten Jahren, wo du sagst, das wären so technologische Wünsche, da hättest du gerne was.
Also technologische Wünsche,
Was funktioniert also, noch nicht gut genug?
Also ich glaube, ein technologischer Wunsch wäre wirklich das Thema Product Accuracy. Weil ich glaube, wenn wir das über Prompting in den Griff bekommen, so dass das, was ich...
Kurz beschreiben.
Genau, ich erkläre es kurz. Also das bedeutet, du nimmst Daten, idealerweise Bilddaten, die das Produkt akkurat zeigen, mit allen Details, mit dem richtigen UI, mit der richtigen Sprache, das richtige Logo, die richtigen Farben. Und du möchtest dieses Produkt jetzt wirklich akkurat, also ohne Abweichung, in einen AI-Bilderstellungsprozess mit einfließen lassen. Dann gibt es heute schon Wege, wie das geht. Das ist keine Frage, das geht. Die Frage ist, mit welchem Aufwand. Mhm. Und wenn ich jetzt wenn ich jetzt vor einem Jahr zum Beispiel eine Laura trainiert hätte mit 1500 Bildern, die ich erstmal erstellen muss, um dann Bilder zu generieren, die 98% accurate sind, dann geht das, aber das ist nicht die Effizienz, die wir suchen. Bei uns geht es darum, Hausgeräte in einem lokalisierten, personalisierten und hyperpersonalisierten Umfeld darzustellen. Das ist eine Vision, um Märkte zu bedienen. Ich mache mal ein Beispiel, wenn wir zum Beispiel in Asien uns bewegen und ein Shooting machen mit chinesischen Darstellern, dann ist das in Korea nicht akzeptiert, ja? Weil die Ethnik einfach nicht passt und weil da natürlich auch visuell dann entsprechende Unterschiede da sind. Wahrscheinlich so, wie wenn in Deutschland jemand ein Bild anbietet mit einen südeuropäischen Charakter, dann wird das auch anders performen. Ja? Mhm. Und das sind jetzt gar keine Ressentiments, sondern es ist einfach nur, wie wir dann gut funktionieren. Je näher es an meiner Ethnie dran ist, ich unterstelle das jetzt einfach mal, ohne wissenschaftlich belegt zu sein, desto mehr kann ich mich damit identifizieren, sage ich jetzt.
Würde ich auch so unterschreiben.
Genau. Und das heißt, da geht es bei uns um pure Skalierung, aber wir brauchen eben diese Accuracy. So, und idealerweise zum Beispiel mit 1-2 Bildern. Momentan erstellen wir Marketing-Assets komplett mit AI, außer dem Produkt. Das heißt, das Produkt kommt dann über unsere Experten mit CGI rein, wird quasi auf die Perspektiven und übers Licht gematcht und hat aber auch den Vorteil, dass wir dann die CGI-Daten auch entsprechend unserer ganzen Varianz, dieses Modell, jenes Modell, dort brushed Aluminium, jetzt aber black glossy plastic, whatever, als Beispiel, dann auch sehr, sehr schnell austauschen können. Mhm. Das heißt, diese Accuracy für uns im Produkt ist unheimlich wichtig, weil dann können wir auch den Hunger an Bildern bei den E-Retail-Plattformen entsprechend bedienen. Ja, also ein Amazon-Shop oder unsere eigene Website und so weiter natürlich.
Ich meine, wie die Bildmodelle sich in den letzten Monaten auch entwickelt haben, geht ja in eine Richtung. Auch.
Genau. Und da sind wir jetzt zum Beispiel, also wir schauen uns das sehr genau an. Mein Team ist, wie gesagt, und das ist auch so abgefahren, also vor 3 Jahren war für mich Google und Adobe unerreichbar. Ja. Das waren für mich Companies, wo ich sage, wow, so ein Global Player. Und mittlerweile, wir waren jetzt letzte Woche, liebe Grüße an Edgar und André, einen Tag zum Thema Vibe Coding bei Google mit meinem Team und haben da einen ganzen Tag wirklich nur 6 Leute in einem Raum einen großartigen Workshop gehabt, was uns dann wieder enabled weiterzumachen. Und mit Adobe ist es genauso. Mhm. Dass wir da auch mit Julian und den ganzen Kollegen dort sehr, sehr eng zusammenarbeiten, mehr B-Weeklies. Und wenn du dort dann, sag ich mal, reingehst und dann auch genau solche sehr speziellen Sachen tackelst, dann kommst du da auch ein ganzes Stück voran, neben allen YouTube-Tutorials, die wir uns auch anschauen, was die Leute natürlich machen. Ja. Mhm. Und aber ich sag mal, in den Herausforderungen jetzt Product Accuracy, und wir denken immer meistens in 3 Layern, also wir sagen so das Produkt, der Cast und der Raum, in dem wir produzieren. Beim Raum ist es eher die Konsistenz, dass wir also sagen, okay, es sieht aus wie immer die gleiche Küche. Und beim Character oder beim Cast ist es die Authentizität. Mhm. Und diese 3 Sachen, wenn man die robust gelöst bekommt, dann sind ganz viele Obstacles weg. Und das wäre jetzt nur die Produktion. Wenn wir über so eine Vision reden, wir haben eine Art Value Chain uns aufgebaut und auch mit unserem Board abgestimmt, an der wir nicht nur die Lösung mappen, sondern auch sagen, okay, das Ziel ist, die eigentlich seamless umgesetzt zu bekommen. Und die startet mit Consumer Insights, die startet dann und geht dann weiter über die Produktion, über die Optimierung ins Deployment und ins Measure. Dann gibt es noch ein paar Subloops. Aber wenn du dann überlegst, wie kann ich Daten analysieren, aus unseren Reviews, davon dann Dinge ableiten, die Einfluss haben auf Product Naming, die Einfluss haben auf Features, die wir dann entwickeln, die Einfluss haben auf die Stories, die wir erzählen. Und dann geht's da immer Schritt für Schritt weiter. Das ist eigentlich für mich so eine nicht allzu ferne Fantasie. Und es bestimmt momentan auch schon bei uns im Team das Denken. Also alles, wie wir denken, ist ja okay, das ist jetzt diese Komponente, aber kann ich mir die Daten, die ich dafür brauche, irgendwie mit AI, durch AI, wie auch immer holen? Cool. Ja, nein. und kann ich den Outcome dann sozusagen auch weitergeben. Also wenn wir Daten analysieren, haben wir momentan sehr viele Dashboards, mit denen dann manuell weitergearbeitet wird. Und da muss man sagen, ja, okay, wie sieht da der Schritt aus in der Übergabe, zum Beispiel in den Concept Writer oder irgendwas anderes. Mhm. Und das ist so das, wo wir uns momentan auch rein trainieren, immer diese Fragen für die Leute auch im Hinterkopf zu behandeln.
Mega cool. Und das bringt mich eigentlich ganz gut zu meiner Abschlussfrage. Ich habe lange gerade ein bisschen hin und her überlegt, stelle ich die für mich langweilige Corporate-Frage oder weil irgendwie gerade das Thema Skills ja nicht nur bei Claude, sondern auch bei ChatGPT und Co. jetzt gerade eine Rolle spielt, ja. Finde ich es eigentlich viel spannender, das als Abschlussfrage zu nehmen. Denn was
glaubst du?
Wir können schon beide machen. Was glaubst du, was für eine Fähigkeit oder was für Fähigkeiten sind jetzt für Marketing, Design oder Innovationsteams wichtig und werden wichtiger? Ist das einfach mal blöd gesagt, ich muss jetzt jedes Tool kennen? Nein, Quatsch, wissen wir beide nicht. Aber was für Skills sind deiner Meinung nach wichtig und werden wichtiger in Zukunft?
Also ich glaube, alles, was nah am Menschen dran ist, bekommt nochmal eine ganz andere Bedeutung. In-Home-Interviews zum Beispiel, wirklich zum Kunden zu gehen. Wir machen das auch schon, über die Historie. Ich hätte jetzt eher Angst, dass wir es wieder verlieren. Es muss eigentlich noch gestärkt werden, dass wir das tun, wo AI momentan nicht so in der Lage ist, zu beobachten in authentischen Situationen und uns auch neben der Analyse auf Herz, Bauch und Kopf zu verlassen. In den Entscheidungen, die wir fällen und uns dort permanent auch zu füttern mit Inhalten. Und das geht nur über, also nicht nur, aber ich würde sagen, da ist eine wirkliche Qualität drin, auch mit Menschen zu reden. Meiner Meinung nach sind auch quantitative Interviews eher AI und qualitative Interviews oder UX eher human-driven, bitte. Da gibt's viele Theorien, aber ich fände das auch unglaublich schade, wenn das verloren geht. Also je näher es an unsere Kunden rangeht, desto wichtiger. Ich glaube, wenn wir jetzt über Marketing mal direkt reden, und das ist ja krass und gleichzeitig so verdammt gefährlich, ist, dass AI mir, ich bleibe jetzt mal bei LLMs, mir ja immer irgendwas schreibt, ja. Und die Beurteilung, ob das gut ist, die lasse ich jetzt auch noch mit AI erledigen. Und woher kommen dann Stories wie Like a Bosch oder jetzt auch das die neue Kampagne von Siemens? Warum sind es dann diese Ideen? Und wie sind die so gestaltet, dass sie dann auch die Menschen berühren? Und da gibt's von dem Mark Schäfer dieses Buch. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Audacious heißt es, glaube ich, der genau beschreibt oder dort auch, sag ich mal, Stimuli setzt, wie können wir dieses Awe in den Dingen aufrechterhalten. Und ganz ehrlich, also Werbung, Marketing ist in vielen, vielen Belangen auch durch die schiere Masse mehr eine Belastung. Wenn ich es jetzt meine, ich als Marketier sage ich das nicht, das ist immer toll, ne? Aber als Konsument und wie kriegen wir das hin, dass wir aus dem Noise so raussticken und dann irgendwann solche Dinge passieren wie der weiße Riese oder so, an die sich jeder von uns erinnert, selbst 20, 30 Jahre, nachdem ich das erste Mal gesehen habe.
Und was für Skills braucht man dafür?
Human Skills. Also auch aus der Beobachtung heraus, dass AI ist ein großartiger Imitator. Aber was sind die Dinge, die momentan, und da muss man immer sagen, momentan in diesen Modellen nicht drin sind? Was ist mit Zwischenmenschlichkeit, Empathie, auch das kommt ja gerade, ne? Aber Dinge, die ich sensorisch über mich als Individuum wahrnehme, wie sich eine Oberfläche anfühlt, das kann drin sein, wenn ich es beschreiben kann, aber das Gefühl an einem Pfosten aus Metall im Winter mit der Haut festzufrieren, das
schönes Beispiel.
Musst du erlebt haben, ja, oder an deinem Eis kurz hängen zu bleiben, wie auch immer, oder Eisbaden zu gehen. Ich bleibe jetzt mal bei Eis, weil es einfach cool ist, aber was sind die Dinge, die es am Ende ausmachen und die es für uns als Menschen auch nochmal relevant machen?
Das heißt, in alles, was dazu gehört. In all den Automations und Prozessen und Schnelllebigkeit darauf achten, die Menschlichkeit quasi immer noch aufrechtzuerhalten, ja, und das, die eigene Expertise immer noch wertzuschätzen. Weil ich glaube, das ist auch so ein Punkt, dass man sagt, ja, die KI weiß das besser, und ich habe auch so ein bisschen Sorge, dass die Expertise so ein bisschen in den Hintergrund, ja, rückt, weil man sagt, ja.
So. Und also stimme ich dir absolut zu, ich muss das nochmal recherchieren, aber auch dieses Thema, wenn wir jetzt aus dem Marketing mal rausgehen, wie wir als Eltern, was wir unseren Kindern mitgeben. Mhm. Welche Bildungspfade sollen die einschlagen? Ja, Handwerk ist jetzt gerade, hat eine Riesenlücke. Versuch mal einen Handwerker zu kriegen. Ne? Aber da hilft AI nicht. Ich habe letztens auf so einem Baugerüst, ich glaube, so ein Meme im Internet gesehen, hier, wir suchen Stellen, und das geht nicht mit ChatGPT für einen Dachdecker Unternehmen oder so. Wenn wir nochmal auf Marketing gehen, ich glaube zum Beispiel auch, und das ist halt auch wieder so eine strategische Überlegung, braucht jetzt ein Corporate wie die BSH vielleicht auch Creative Directors, ne? Also jetzt auch zu wissen, okay, wir können viele Dinge abbilden, wir können hier produzieren bis zu einem good enough Level, ja, best in class ist bisher immer noch Expertise, aber holen wir uns da auch Kompetenzen rein, ähnlich wie wir jetzt diese AI-Kompetenz gerade aufgebaut haben, allein auch nur um zu elaborieren, was ist dann die Zukunft oder wie machen wir das, ja. Aber das ist mega spannend. Und wie wir vorhin über den Hubschrauber-Simulator gesprochen haben, jeder, der den Microsoft Flugsimulator jetzt benutzt oder die erste Version benutzt hat, wo du dachtest, es ist beides Chicago, es war beides mal der Sears Tower. Am Anfang waren es drei Linien und jetzt kann ich jedes Fenster zählen. Und du denkst dir jedes Mal, wow, wie cool ist das?
Besser kann ich werden.
Kann man vielleicht an der Stelle mit einer Quote enden, das letzte Wort sozusagen, die AI, die wir halt heute sehen, und das ist ein Zitat, du kannst bitte recherchieren, von wem das kommt, aber ich könnte es auch tun, die AI, die wir heute benutzen, ist die schlechteste, die wir in Zukunft sehen werden.
Das ist Amy Webb.
Amy Webb, genau.
Vielen Dank. Großartiger Vortrag, den sie, glaube ich, letztes Jahr, vorletztes Jahr gehalten hat, ja.
Und das ist das, was wir unseren Leuten auch mitgeben, weil wir vorhin auch drüber gesprochen haben, wenn Leute eher so ein bisschen Vorbehalte haben oder sagen, oh, nee, ich glaube, ich kann das noch besser. Ja, das stimmt. Ja. Aber werft euch da rein, schaut es euch an, gerne auch ohne, dass es jemand mitkriegt. Es ist völlig egal, aber es werden Tipping Points kommen, ab denen es auf einmal geht. Und unsere Empfehlung ist, und da auch nochmal Dank an natürlich alle Kollegen und auch die BSH überhaupt, dass wir das so machen dürfen, ist, beschäftigt euch so früh wie möglich dazu. Vergleicht es bitte mit einem Marathon oder einem Triathlon. Da geht ihr auch nicht an den Start ohne Training. Und dieses Training ist jetzt. Ja. Aber der Start, das müsst ihr beobachten, wann der kommt. Mhm. Das liegt dann an euch, wann ihr da reinspringt.
Oh, so ein schönes Bild. Schöner hätte ich den Podcast gar nicht enden können. Deswegen will ich auch gar nicht mehr viel dazu erzählen, außer mich zu bedanken für deine Zeit, für deine Insights, für deine Gedanken dazu. Ich glaube, es war total cool, auch dann in verschiedene Richtungen zu springen, auch von Human Skills über auch die Herausforderungen bei kleinen und größeren Unternehmen und Prozessen. Deswegen vielen, vielen Dank, Bas, für deine Zeit, für deinen Input. Ich bin mir sicher, das ist nicht das letzte Mal, dass wir uns gesprochen haben.
Ich hoffe nicht.
Ich habe noch ein paar Fragen. aber erstmal vielen, vielen Dank in diese Runde, dass du da warst. Und genau, wir sehen uns mit Sicherheit das nächste Mal nochmal wieder.
Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht, und vielleicht nochmal ein ganz dickes Dankeschön an alle Leute, mit denen ich zusammenarbeiten darf, intern und extern. Ohne euch würde das nicht gehen. Und ich hoffe, dass jeder, der hier zuhört, der in einer ähnlichen Situation ist, in dieses Feld reinzustoßen, schnell Mitstreiter findet. Und das ist auch ein Angebot, wenn ihr Fragen habt. Jens könnt ihr natürlich immer kontaktieren, ist ja sein Podcast. Aber ihr findet mich auf LinkedIn, und ihr dürft mir auch gerne schreiben. In dem Sinne, es hat sehr viel Spaß gemacht, war ein super Start in die Woche. Ich wünsche euch allen einen schönen Frühling und einen schönen Sommer und hoffentlich auf bald.
Danke dir, und wir sind raus. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.